Guten Tag, meine Damen und Herren. Im Namen von Mensch und Maluk und der Besatzung möchten wir Sie noch einmal recht herzlich an Bord begrüßen. Wir möchten Sie nur mit verschiedensten Inhalten aus Unternehmertum und Marketing vertraut machen. Vergessen Sie die Notausgänge, machen Sie es sich bequem und schalten Sie alle anderen elektronischen Geräte, außer natürlich Ihr Audio-Wiedergabegerät, aus. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen nun einen angenehmen Flug in der Content-Rakete von Mensch und Maluk.
Welcome back bei Mensch und Maluk. Und yes, es ist eine Woche später als geplant, aber in diesen zwei Wochen ist richtig viel passiert. Und deswegen willkommen zurück hier bei Mensch und Maluk. Thomas, endlich sehen wir uns wieder.
Einen wunderschönen guten Tag. Hi. Ja, endlich. Also es ist ja nicht so, als ob wir uns die letzten zwei Wochen gefühlt fast jeden Tag gesehen hätten. Also Es wird auch mal wieder Zeit. Und jetzt sprechen wir schon wieder. Oh mein Gott. Aber wir können den Leuten ja einfach mal auch mal erzählen, irgendwie, was wir so getrieben haben. Weil ich habe Markus Mensch das allererste Mal mit einer Peitsche in der Hand gesehen und einer SM-Gerte. Und wir hatten damit sehr viel Spaß, vielleicht nicht den Spaß, den jetzt einige vermuten, aber die Welt darf gespannt sein. Ich habe dich in verschiedensten Situationen gesehen. Wir haben nämlich zusammen gedreht. Und zwar ein Werbespot für dein neues Coaching-Programm, auf das ich sehr, sehr gespannt bin und auf das ganz viele andere Leute auch gespannt sein dürfen. Aber sag mal ganz kurz, wie hast du dich so vor meiner Kamera gefühlt? Wie war das für dich?
Also ich fand eine Situation viel erschreckender, in der du mich gesehen hast, nämlich mich frierend in Wolldecke.
Ja.
Also das finde ich noch viel schockierender.
Neu. Ja. Ja, du bist ja normalerweise immer nur irgendwelche krassen klimatisierten Räume aus Dubai gewohnt und ja, da habe ich dich mal in eine Wolldecke wickeln müssen. Warum? Weil wir haben unser Büro, unser Studio in einer schon recht großen Brauerei, die ist erstmal komplett unterkellert mit so Eiskellern, das sind alte Katakomben und wir haben direkt unter unserem Büro geht man so eine mysteriöse Treppe runter und geht dann durch einen ungefähr 20 Meter langen Gang und kommt dann irgendwann in eine Halle, die ist ungefähr, 15 Meter lang, 7 Meter hoch, 15 Meter breit ungefähr, also ein Riesenteil. Und da habe ich Markus in ein wunderschönes Set gestellt und da unten ist es natürlich recht fresh und genau. Und dann habe ich ihn noch mit zwei fetten Bengalo-Fackeln bei uns in den Hof gestellt. Das war wunderbar.
Es war arschkalt.
Also ich hatte großen Spaß. Es war arschkalt. Ja, aber es ist doch auch mal eine schöne Sache, Markus frieren zu sehen, denn er ist immer derjenige, dem es immer zu heiß ist. Und wir haben ja auch schon öfters im Novotel gedreht und da ist das ganze Personal immer fast verrückt geworden, weil es ging einfach nicht kälter. Und Markus Mensch stand da die ganze Zeit und gesagt, scheiße, es ist immer noch viel zu warm hier, ich kann mich nicht konzentrieren und mein Workshop, meine Masterclass machen. Das war immer sehr lustig, genau. Aber da mal umgekehrt, genau. Wunderbar, ja. Aber dir hat's gefallen. Also würdest du mich weiterempfehlen?
Ja, natürlich würde ich dich weiterempfehlen. Und natürlich,
das freut mich.
Auch wenn ich mich immer gefühlt bei solchen Sachen gequält fühle, denn die meisten glauben es kaum, mir macht sowas tatsächlich keinen Spaß. Also ich bin total ungern vor der Kamera und ich habe da auch immer nie Spaß dabei, aber es ist halt part of the deal. Es gehört gemacht. Aber wenn ich es dann schon mache, dann habe ich gerne Menschen hinter der Kamera, die das auch abkommen, die damit auch klarkommen, dass ich dann nicht unbedingt der super Spaßvogel bin und dass es halt ein bisschen nervig ist. Und halt auch Persönlichkeiten, die das Ganze supporten. Und das ist eben das, warum Thomas mir damals schon aufgefallen ist. Der bietet jedem Menschen vor der Kamera die Bühne und er versucht es nicht nur im Film auszuleuchten, sondern auch emotional auszuleuchten. Er gibt dir irgendwie das Gefühl, dass genau da, wo du jetzt stehst, dass es richtig ist. Und glaub mir, ich habe viele Fotografen, viele Videografen in meinem Leben kennengelernt und manchmal hatte man das Gefühl, dass man selbst als Kunde Mittel zum Zweck ist, damit sich der Foto- oder Videograf gut findet. Und das ist immer ein ganz komisches Gefühl. Und deswegen muss ich sagen, feiere ich die Zusammenarbeit mit dir sehr und das Ergebnis ist wieder sehr, sehr sexy geworden. Cool. Die Welt darf gefreut sein, es wird bald gelauncht. Wer schon mal einen kleinen Einblick haben will, ich habe vor ein paar Tagen auf Instagram ein Reel gepostet, wo ihr schon mal den Flur, den Kellergang seht, wie das Ganze so ausgesehen hat. Sehr, sehr geil gemacht. Sehr, sehr viel positives Feedback bekommen tatsächlich. Alle sind sehr gespannt, was da auf sie zukommt und es ist auf jeden Fall revolutionär.
Ja, voll. Also danke erstmal für die lieben Worte. Das ehrt mich natürlich sehr, das höre ich gerne. Aber das ist in der Tat wichtig, dass man sich als Videograf oder Filmmaker insgesamt natürlich zurücknimmt und der Person vor der Kamera die Möglichkeit gibt, sich und die Persönlichkeit zu entfalten. Weil wenn dann da so ein kleiner Egomane oder sogar Narzisst hinter der Kamera steht, dann wird es teilweise für die Person vor der Kamera recht dünn. Ja, also man muss der Platz geben, den Mut geben, eben sich zu entfalten. Und wenn man dann selber so viel Platz als Filmmaker einnimmt, dann bleibt nicht mehr viel für die anderen übrig. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach sehr wichtig ist und ja auch bei den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, funktioniert. Aber Markus, ich finde, du hast schon Spaß gehabt, aber in den Momenten, wo du die Peitsche in der Hand hattest.
Ja, ich finde es toll.
Und die SM-Gärte, das war schon, genau.
Also eine steht fest, sollte es mit meiner Marketing, Coaching und Consulting nicht weiter funktionieren, wird Domino oder Domina oder wie heißt mir die männliche Form eigentlich von Domina?
Also ganz kurz, liebe Leute, wenn irgendwer weiß, was die männliche Form von Domina ist, bitte in die Kommentare schreiben. Natürlich könnte man googeln. Man kann alles googeln, aber das ist doch langweilig. Lasst uns einfach mal drüber reden, was die männliche Form von, also Domino fände ich komisch. Dominus vielleicht?
Weiß ich
aber
nicht.
Aber ja. Also Domino, vielleicht wirst du ja Dominus.
Dominus. Also auf jeden Fall wäre das eine Jobbeschreibung, die mir Spaß machen könnte, habe ich festgestellt. Ja, man ist halt bei so einem Filmdreh auch mal so ein bisschen gelangweilt, dann spielt man sich so ein bisschen rum und habe ich gemerkt, mit so einer Peitsche ein paar Menschen irgendwo draufschlagen, das macht Spaß. Da hat der Herr Mensch direkt gleich wieder Freude bekommen bei der Arbeit. Und also das Ergebnis könnt ihr dann bald im Bildformat sehen.
Ja, leider durftest du ja die Gerte und die Peitsche nicht mit ins Handgepäck nehmen, weil ich glaube, das kommt nicht so gut am Zoll in Dubai, oder?
Ich weiß es nicht, aber ich will es auf jeden Fall nicht erklären müssen. Sagen wir es mal so. Also ich möchte es nicht erklären müssen, wenn ich irgendwann rausgezogen werde. Es ist tatsächlich so, dass Sextoys in Dubai, ich weiß jetzt nicht, ob es illegal ist oder einfach nicht erlaubt oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, du kannst sowas auch tatsächlich nicht kaufen. Und ich weiß jetzt nicht, unter was eine Peitsche mit Metallnieten drauf für eine Funktion sonst hätte. Also es ist, glaube ich, also diesen Umweg dachte ich mir, den spare ich mir. Ich lasse euch die Spielsachen. Ich meine, ihr habt ja jetzt einen Werkstudenten, der vielleicht ab und zu mal ein paar Peitschenhiebe brauchen könnte.
Ja, der Ruff, also er heißt eigentlich Ruff, R-U-F-F, aber wir nennen ihn Ruff, von daher passt das eigentlich ganz gut, der Ruff mit der Peitsche. Ich muss nur ganz kurz fragen, was machen denn die Leute in Dubai? Also haben die dann nur zwischenmenschlich Sex, also oder schnitzen die sich dann irgendwie aus?
Die heiraten natürlich, und haben dann natürlich nur rein göttlichen Geschlechtsverkehr zur Fortpflanzung wahrscheinlich und ansonsten gar nichts. Ganz ehrlich, es gibt hier ganz, ganz viele Regeln, die mit Sicherheit eingehalten werden. Es gibt hier aber auch ganz viele Regeln, über die man nicht spricht. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht so viel Einblick, was in Locals Schlafzimmern passiert, weil über sowas spricht man hier auch nicht. Ich denke mal, es findet alles immer irgendwie einen Weg und nachdem ja viele Locals auch im Ausland studiert haben, glaube ich nicht, dass die so grün hinter den Ohren sind, wie man denkt.
Ja, vielleicht gibt's da so einen Sextoy-Schwarzmarkt oder so.
Wir haben auch schon einen neuen Job gefunden für Thomas, falls es mit den Filmen nicht mehr läuft.
Dildo-Import.
Dildo-Dealer.
Dildo-Schmuggel. Ein Dildo-Dealer, genau. Hey, finde ich gut. Also, dein zukünftiger Job ist Dominus und ich schmuggel dir dann deine Sextoys nach Dubai.
Und schon arbeiten so wir wieder zusammen.
Ein Dubaier Dominus, ja, wunderbar. Also wir haben eine gemeinsame Zukunft, Herr Mensch. Yes. Das finde ich Mensch und Maluk,
Forever.
Dildo Dealer und Dominus. Ja, das Triple D, Mann, Triple D. Dominus und Dildo Dealer. Das ist unser neuer Podcast.
Ja.
Super, Dominus und Dildo Dealer. So heißt auch der Titel.
Befürchte, bei Apple wird ja nicht gelauncht.
Nein, wahrscheinlich nicht. Aber nochmal ganz kurz, letzte persönliche Frage. Würdest du dich als Diva beschreiben?
Ja, also ich bin schon manchmal gern ein bisschen anstrengend. Manchmal weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, ob ich nur anstrengend sein will, um anstrengend zu sein, muss ich zugeben. Mhm. Und manchmal, glaube ich, fällt es mir gar nicht auf. Ich kriege die Mischung, macht's. Ist das eine Diva? Ich glaube schon so ein kleines bisschen. Aber ganz ehrlich, jeder von uns ist eine Diva. Und die, die es nicht zugeben, sind es erst recht.
Sicherlich. Meinst du?
Ja.
Ja, okay. Aber ich meine, du polarisierst einerseits gerne, andererseits, man kann sich auf jeden Fall, egal, man kann sich an dich erinnern.
Ja.
Und das ist eine gute Sache. Also entweder, oh, der war jetzt besonders anstrengend, aber irgendwie nett anstrengend. Also das gibt's ja auch. Es gibt ja die Diven, die sind absolut super ätzend und die will man absolut zum Teufel jagen. Aber du bist eigentlich, du bist anstrengend, aber nett anstrengend.
Dankeschön.
Würde ich sagen. Nein, also als Coach hast du in dem Sinne Profil und wenn ich so auf deinen Werbespot zurückschaue, das bist einfach du polarisierst, an dich kann man nicht erinnern, so, das ist nichts, du bist kein aalglatter, profilloser Mensch und das schätze ich auch, also das macht Spaß, also man braucht ja Ecken und Kanten, an denen man sich festhalten kann, um eben, Grip zu bekommen und jemanden kennenzulernen. Okay, wir haben eine Nachricht bekommen und zwar von einem Unternehmer, der mir erzählte, er steht noch relativ am Anfang seiner Karriere, das ist auch im Marketing- und Design-Business ist der tätig, aber ich denke mal, die Herausforderung, vor der er gerade steht, wird auch viele unserer Zuhörer wahrscheinlich irgendwo interessieren oder aus der Antwort können sie selber was ziehen. Und zwar ist sein Problem, wie rechtfertigt er seinen Preis vor dem Kunden, wenn entweder das Produkt noch relativ unbekannt ist am Markt, sprich es gibt wenig Testimonials und wenig Referenzen, oder man steht insgesamt noch am Anfang seiner Karriere, ja, und muss seine Preise und sein Standing beim Kunden eben stark rechtfertigen und muss vielleicht auch das ein oder andere Mal drauf arbeiten, weil der Kunde eben nicht bereit ist, für jemanden, der noch relativ am Anfang steht, gewisse Summen zu zahlen. Und ich glaube, da hast du relativ viel Erfahrung, nicht weil du neu im Business bist, sondern weil du ständig neue Produkte launchst. Und Stichwort Referenzkunden und so weiter. Genau, ich hoffe, dass dieser Unternehmer diese Folge hört und jetzt einiges mitnehmen kann daraus. Magst du dazu einfach mal ein paar Sachen sagen, die so aus deiner Erfahrung wichtig sind in so einer Situation?
Gerne, gerne. Also diese Erfahrung kenne ich ja bei all unseren Kunden auch tatsächlich. Also alle meine Kunden haben ja irgendwann das Problem, dass sie an einem Punkt stehen, wo sie auch erkennen, dass sie meistens oft auch zu günstig gearbeitet haben. Das heißt aber nicht, dass man Produkte zwangsläufig überteuern muss, was aktuell schon fast ein Trend ist. Aber zurück zur Frage. Wer sich über den Preis rechtfertigen muss, der hat schon mal verloren. Man tut niemals einen Preis begründen und sich auch nicht für einen Preis entschuldigen, sondern das, was es kostet, kostet es. Das ist der erste wichtige Mindset-Punkt, denn die meisten, die heute ein Angebot pitchen oder auch ein Angebot schreiben, haben immer das Gefühl, sie sind nicht gut genug, sie sind zu teuer. Und ich habe das Gefühl, die Kunden spüren das auch. Und dann fangen sie schon an, sie sagen den Preis und bevor überhaupt der Kunde antworten konnte, beginnt der Dienstleister bereits mit der Rechtfertigung, warum so teuer ist. Also Punkt Nummer eins, Learning Nummer eins, das, was es kostet, kostet es. Es muss auch nicht begründet werden und es wird auch nicht erklärt, sondern der Kunde kann ganz klar erstmal diese Frage, diesen Preis im Raum stehen lassen. Man kann sich dann unterhalten, was der Kunde denn an Budget zu hoch findet, das kann er ja gerne sagen. Und dann kann man ja Leistungen streichen, wenn es dem Kunden zu teuer ist. Aber prinzipiell wird ein Angebot jetzt nicht rabattiert. Wenn jetzt der potenzielle Kunde dann aber sagt, ja, aber du bist zu neu auf dem Markt, dich kenne ich noch nicht. Die Faustregel Nummer eins ist, schaffe dir Referenzkunden, schaffe dir Testimonials und ja, dafür musst du federn lassen. Ja. Eine Faustregel sind immer 10 Referenzkunden. Also zum Beispiel aktuell, das neue Coaching-Programm bei mir hat bereits die ersten Referenzkunden, die durchlaufen gerade das Programm. Ich werde natürlich auch mit diesen Kunden oder gucken, okay, wo sind vielleicht noch so ein paar Huckel, vielleicht ist noch nicht alles perfekt, vielleicht fehlt noch da und dort eine Erklärung. Das heißt, die sind natürlich auch meine wortwörtlichen Testkunden. Und wenn das Programm dann abgeschlossen ist, dann haben die natürlich auch Referenzen abzugeben, weswegen sie ja auch diesen Sonderpreis bekommen haben. Und danach hat dieses Produkt einen festen Preis. Und mit diesem Preis gehe ich an den Markt. Und Angebot und Nachfrage heißt, wenn viel Nachfrage ist, gehen wir mit dem Preis auch wieder höher. Das heißt, so günstig wie heute wird es nie wieder. Das ist prinzipiell auch ein Mindset-Geschichte. Wir erhöhen kontinuierlich jedes Jahr die Preise, damit wir auch im Verkaufsgespräch eine Rechtfertigung haben, damit der Kunde heute kauft und nicht nächstes Jahr. Es wird nicht günstiger. Und diese Leitsätze oder diese Regeln, die lebe ich und meine Kunden schon seit Jahren und sie funktionieren. Und dann gibt es auch keine Rechtfertigung mehr. Das Einzige, was man noch beachten sollte, ist, muss ich mich sehr oft rechtfertigen? Dann sollte ich darüber nachdenken, woher kommen denn meine Kundenanfragen? Woher kommen meine Leads? Und vielleicht ist es die falsche Quelle. Werde ich empfohlen vielleicht von den falschen Leuten? Muss ich dort vielleicht nochmal nacharbeiten? Sollte ich hier vielleicht nochmal schauen, was besser geht? Also hier gibt es noch ganz viele Aspekte, die da im Marketing zusammenkommen. Aber wenn mal die Kunden passen, die Kunden das Budget haben und dann aber sagen, nee, ich kaufe nicht, weil ich dir nicht vertraue oder weil du nicht glaubwürdig bist, dann hat es meistens was damit zu tun, wie habe ich das Angebot präsentiert. Das heißt, also wir haben verschiedensten Variationen, die jetzt da natürlich zusammenspielen. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Auf der einen Seite fehlen die Referenzkunden. Das Thema natürlich auch Mindset, das ist meiner Meinung nach die größte Situation. Sobald ich zugebe, dass ich zu teuer bin, lasse ich mich auch rabattieren. Das machen viele. Im Kopf haben viele auch schon einen rabattierten Preis. Also wir zum Beispiel bei uns in der gesamten Firma gibt es keine Rabatte. Es gibt es einfach nicht. Und dann das Thema eben auch, wenn die falschen Leadquellen da sind oder halt die falsche Präsentation. Und wenn ich das alles vier von Anfang an so mache, dass ich selbstbewusst dahinter stehe, dann sollte es nicht mehr aufkommen. Natürlich können wir nicht immer von 100% sprechen, aber die große Masse. Und wenn dann ein Kunde halt nicht kauft, dann kauft er halt nicht. Vielleicht kommt er später wieder.
Gerade zu Beginn, glaube ich, einer Zusammenarbeit ist es immer schwierig oder zu Beginn eines Businesses, sagen wir mal, ist es wahrscheinlich super schwierig, einen Kunden abzulehnen. Wenn man dann sagt, ja gut, dann kannst du es dir halt nicht leisten. Das ist halt der Preis so. Und wenn du diesen Preis nicht nimmst, dann musst du dir leider jemanden anders suchen. Das natürlich am Beginn seiner Karriere irgendwie mindset-technisch klarzukommen, ist unglaublich schwer. Ja, gerade wenn man super ambitioniert ist, zu starten, durchzustarten und so weiter. Aber ich denke mal, man muss am Anfang einfach vielleicht sogar günstiger sein, um gewisse Referenzkunden zu bekommen, Testimonials an den Start zu bringen. Und da ist das Stichwort Expertenstatus einfach, das muss man untermauern. Man braucht Proof, dass man diesen Preis eben auch wert ist. Und das ist, glaube ich, sehr schwierig am Anfang eben diese Referenzen zu sammeln, weil man möchte natürlich auch am Anfang Geld verdienen. Aber ich glaube, jeder, der im Aufbau eines Portfolios steckt, muss federn lassen, so wie du es schon gesagt hast. Eine andere Geschichte ist dann zum Beispiel auch wieder, das sind Awards, die kommen dann darauf. Also wir schicken unsere Filme, unsere Werke dann auf Festivals oder auf Marketing Awards und dann kannst du dich hinterher hinstellen und sagen, hören Sie mal zu, mit kleinen Budgets und nicht bezahlten Preisen gewinnen wir keine Awards. Also ganz ehrlich, wir sind Experten, wir sind Award-winning. So, und deswegen ist der Preis der Preis. Und wenn Sie damit nicht klarkommen, dann danke, Servus. Und das ist halt wichtig in dem Sinne, dass man dadurch sich diesen Status erarbeitet. Aber das ist schwer am Anfang. Und eine Sache, die ich selber noch sehr gut in Erinnerung habe, sind, man muss am Anfang diese Preise vielleicht nehmen, weil man sich vielleicht auch investitionsmäßig ein bisschen übernommen hat. Also wenn ich mich an gewisse Phasen meiner auch Videomarketing-Laufbahn erinnere, ist es so, man kauft sich am Anfang fette Kameras. Ja, die muss man natürlich abbezahlen, weil die so teuer sind über die Monate. Man mietet sich ein fettes Büro. Und am Ende steht man da und muss vielleicht auch gewisse Preise abrufen, weil man seine laufenden Kosten decken muss. Das heißt, man hat da auch wenig Spielraum, mit Referenzkunden zu arbeiten. Und das findet man bei ganz vielen Leuten, also Unternehmern vielleicht aus der jungen Generation, die kaufen sich dann, keine Ahnung, ein fancy Büro, Lifestyle ist super wichtig und so weiter. Und aber das Verkaufen und Referenzkunden und Expertenstatus erstmal aufzubauen, um auch gewisse Preise überhaupt erst abrufen zu können, die Preise benutzt man danach am besten erst, um sich ein fancy Büro an den Start zu bringen. Aber häufig passiert es genau umgekehrt. Und das, wie soll ich sagen, ist ja zieht einem dann einen Strich durch die Rechnung, wenn man halt ein cooles Portfolio aufbauen will, weil man wenig Spielraum auch in seinen Kapazitäten hat. Also das sind auch so Sachen, die ich immer wieder beobachten kann. Eine weitere Sache ist es natürlich auch über, sag mal, zu ankern, sagen wir es mal so. Also das sind ja auch so ganz interessante Sales-Beispiele, wenn man jetzt den Kunden immer von Anfang an fragt, ja, was haben sie denn für ein Budget? Ja, dann sagt der natürlich die kleinste Nummer, also die kleinste Zahl meistens, die er vielleicht so hat. Vielleicht sagt er dann, okay, ich habe 10.000 Euro, aber eigentlich hat er 20. Aber natürlich sagt er nicht, dass er 20 hat, weil er möchte ein bisschen gamen.
Aber die Frage nach dem Budget stelle ich gar nicht.
Genau.
Weil wenn ich nach die Frage nach dem Budget stelle, dann habe ich schon verloren. Ja. Ich muss meiner Meinung nach muss ich durch ein gutes Verkaufsgespräch erfahren, durch verschiedenste Fragetechniken, die es da so gibt im Sales, um rauszufinden, was kann er sich leisten. Denn das Problem ist auch oft, dass es Dienstleister gibt, die nach Budgets arbeiten. Dann hat der Kunde oft auch ein Budget gesetzt. Aber es wird dann wiederum aber nicht 1:1 umgesetzt. Also das heißt, es wird ein Budget genannt, das Budget wird ausgegeben, aber es wird nicht darüber nachgedacht, ob es nicht auch eine günstigere Möglichkeit für ihn getan hätte. So, dann wird dieses große volle Budget ausgegeben und was passiert? Der Kunde kann es sich theoretisch gar nicht leisten. Er hat es sich zwar leisten können, weil er vielleicht irgendwoher Geld bekommen hat, aber das ist viel zu teuer für seine aktuelle Situation und er wird nie wieder kaufen, weil er etwas gekauft hat, was für ihn viel zu teuer war eigentlich. Und das sehe ich ganz oft bei Dienstleistern. Ja, ich muss heute rausfinden durch ein Beratungsgespräch, wo steht mein Kunde? Was macht er zum Beispiel für Umsätze? Und was kann er durch meine Dienstleistung für Erfolge haben? Und dann muss ich ihm darauf ein zugeschneidertes Produkt anbieten, damit er sich auch nicht übernimmt, damit er auch langfristig durch Erfolge wächst und dann immer höhere Investitionen tägt. Und deswegen ist die Frage nach dem Budget immer so ein bisschen hausgemachtes Problem, weil entweder setzt er das Budget viel zu weit unten an oder er hat gar keine Ahnung vom Budget und denkt sich einfach nur, wie viel Kohle habe ich in der Tasche. Ja. Dann wird irgendwas gemacht. Und im Endeffekt ist es nicht das, was der Kunde braucht.
Was ich auch, also du hast viele Fragen zum Beispiel erwähnt. Das ist auch etwas, was viele Leute, glaube ich, im Pitch oder im Sales-Gespräch falsch machen. Die reden sich um Kopf und Kragen. Ne? Und dann werden Preise gerechtfertigt. Aber am Ende des Tages sind es Fragen. Wenn der Kunde Zeit in dich investiert und darüber spricht, was er sich wünscht, dann wird über Wert gesprochen, dann wird über Ziele gesprochen, ja, und über das, was hinterher vielleicht sogar dabei rauskommen soll, über ein Desired Future State. Also deine Kunden sehen sicherlich sich erfolgreich im Social Media Marketing, wie sie super viele Kunden gewinnen, wie sie sich als Personal Brand etabliert haben und einfach viel Wert geschaffen haben, ja, und ein Wert oder ein Angebot muss immer krass kontextualisiert werden. Sprich, wenn man über die Ziele spricht, ja, über vielleicht auch den Wert, vielleicht auch sagt man, hey, ich möchte 2 Millionen Euro mehr Umsatz durch unsere Zusammenarbeit erwirtschaften am Ende des Jahres, dann sagt man, okay, dann investier doch einfach 10% von deinem Ziel in die Maßnahme an sich. Ja,
gab's aber die grundsätzliche Frage ist, wie viel Umsatz macht der Kunde jetzt? Denn macht der Kunde jetzt vielleicht nur 10.000 Euro Umsatz, dann sind wahrscheinlich die 2 Millionen relativ unrealistisch.
Genau, natürlich. Das muss man dann wieder, ne? Das ist ganz klar. Aber nehmen wir jetzt mal ein größeres Unternehmen oder lass es meinetwegen 100.000 sein. Ja, er macht momentan 50.000. Er will auf 100.000 Euro gehen. Das heißt 50.000 mehr. Da kannst du sagen, hey, investier doch 5.000 Euro wenigstens. Ja, 10% in den Mehrumsatz, den du machen willst, um halt wirklich 90% Revenue daraus zu ziehen. Also dann ist es wieder kontextualisiert und dann heißt es nicht, oh, du bist aber teuer. Weil ein Coaching für, keine Ahnung, 10.000 Euro oder ein Film für 10.000 Euro, ja, das klingt erstmal super teuer. Aber wenn man mit dem Film oder der Maßnahme an sich das Zehnfache erwirtschaften will, dann ist das Ganze kontextualisiert und dementsprechend nicht mehr teuer.
Aber die Leute sind ja, das ist das Thema auch zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel. Schau mal her, der Social Media Workshop von mir geht 2 Tage und kostet 370 Euro, bisschen Product Placement hier beiseite. Und jeder, der in diesem Social Media Workshop war, hat danach ein Learning rausgenommen, was mit Sicherheit das Zehnfache wert ist. Aber die Leute haben immer noch Probleme, dafür Geld in die Hand zu nehmen. Ich habe oft Gespräche, die mit Selbstständigen sagen, ja, nee, also so ein Workshop für fast 400 Euro, nee, das irgendwie nicht. Aber im gleichen Abendzug, 2 Sekunden später, ja, ich möchte meinen Umsatz steigern, ich möchte zur Marke werden. Also die Leute wollen immer ganz viel. Das ist so wie ich. Ich hätte auch gerne ein Sixpack. Aber gerade vorhin gab es bei mir so gefüllte Pasta mit Beef Short Ribs und dazu richtig geiler mit Käse überbacken. Habe ich mir von meinem Lieblingsrestaurant liefern lassen heute Mittag. Ja, also mir ist vollkommen klar, dass so das mit dem Sixpack nie was wird. Das ist auch ein sehr unrealistisches Ziel. Also für all die mich nicht kennen, das ist ein Ziel, was ich nicht wirklich verfolge. Und die mich kennen, wissen das auch. Aber das ist sowas. Viele träumen immer von etwas, was sie dann noch nicht mal ansatzweise versuchen umzusetzen. Und das sehen wir ja. Also wir haben ja auch oft mal gemeinsame Projekte, wo wir dann auch, wo ihr dann Angebote für meine Kunden erstellt. Und ja, da sind dann Wünsche und Realität immer weit voneinander entfernt. Und dann bin ich schon manchmal froh, wie jetzt auch in dem Fall, dass das Projekt einfach nicht gemacht wird, bevor es billig gemacht wird. Und da bin ich dann auch schon immer dankbar drum, dass man die Erkenntnis hat, okay, ja, wir wollen Quality, wir wollen irgendwo einen gewissen Standard, aber nee, das Budget ist halt jetzt aktuell nicht da, aus welchen Gründen auch immer. Wir machen es einfach gar nicht, bevor wir es schlecht machen. Und ich finde, das ist schon mal ein Learning, wo viele, viele Selbstständige und Unternehmen noch nicht den Mut dazu haben. Sie machen es oft billig. Und dann ist es halt auch manchmal so, dass es oft genau den gegenteiligen Effekt hat von Marketing.
Wer billig kauft, kauft zweimal. Das kommt ja nicht von irgendwoher, ne? Ja, aber absolut richtig. Aber trotzdem, dieses Wertegespräch, das muss man halt führen. Also wenn du die Chance hättest, dich mit diesem Kunden zusammenzusetzen, der jetzt meinetwegen, es würde sich nicht lohnen, für 200 Euro eine halbe Stunde sich mit diesem Menschen zusammenzusetzen und versuchen, in einer halben Stunde 200 Euro zu closen. Das ist absoluter Blödsinn. Aber rein theoretisch, wenn man sich mit diesen Leuten zusammensetzen würde und sie einfach mal fragt, hey, was sind denn deine Ziele und was möchtest du durch den Workshop erreichen? Was erhoffst du dir? Und dann wird er ganz schnell feststellen, ja, im Endeffekt möchte ich eine Strategie, die mir, keine Ahnung, so und so viel 1.000 Euro im Monat einspielt über Social Media. Und auf einmal sagst du, ja, und dann ist doch eigentlich ein Preis von 200, 300 Euro absolut gerechtfertigt, wenn du da jetzt über die nächsten Jahre Zehntausende, Hunderttausende von Euro machen willst. Also was ist los mit dir? Und dann sagt er, ja, klar, macht Sinn. Let's do it. Aber dieses Gespräch kann man halt leider nicht mit jedem führen.
Und das Problem ist auch, dass die Leute oft das nicht erkennen und vielleicht auch deswegen manchmal auch nicht verstehen, warum Experten ihre Preise aufrufen. Schau her, wenn ich heute auf eine Weiterbildung gehe, dann bin ich da 3-4 Tage oder auch vielleicht nur ein paar Stunden und ich gehe in der Regel raus mit nicht mehr viel, was für mich neu ist. Es ist für mich noch, vielleicht sind es 10 Punkte, vielleicht sind es nur 2 Punkte, aber das sind 2 Punkte, die sich wiederum gerechtfertigt haben. Es gibt aber Menschen, und das muss man sich vorstellen, da bin ich in einem Seminar, da sind ein paar hundert Leute und die haben alle keine Ahnung von dem, was da vorne auf der Bühne passiert. Das heißt, eigentlich müsste jede einzelne Minute, die dort passiert, 100.000% Content sein und die Kunden oder die Teilnehmer müssten begeistert sein. Ich hingegen, der da drin sitzt und sich denkt, hier kommt jetzt mal was ich noch nicht weiß, der nimmt sich 2-3 Sachen mit und sagt, das Geld hat sich wirklich gelohnt. Und die anderen sagen, ja nee, ich habe mir da mehr erwartet. Und dann stelle ich mir immer die Frage, hören die Leute nicht hin? Kriegen die den Mehrwert nicht gebacken? Also ich schweife jetzt gerade vom Thema ein bisschen ab, aber ich finde, das ist so eine Sache, die fällt mir immer wieder auf. Ich war gestern in einem Zoom-Call Da ging es um das Thema Sales. 45 Minuten lang war davon nichts annähernd interessant, was da gekommen ist, bis zu einem Punkt, dass es wohl jetzt neue Infusionen gibt, die heißen ND irgendwas plus, das sind so Anti-Aging-Vitamin-Infusionen, die sozusagen ein irgendwas machen mit dir, was du in deinem Körper ab 40 nicht mehr produzierst. Das hat der in einem so einen beiläufigen Satz geschrieben. Was habe ich morgen? Ich habe morgen Infusionstermin. Das heißt, ja, die ganze Stunde hat mir theoretisch zum Thema Sales nichts gebracht, aber ich habe ein neues Anti-Aging-Thema entdeckt. Also hat sich's wieder gelohnt. Und es ist dieses fucking Thema, hör einfach mal richtig hin, weil aus jedem Gespräch, selbst wenn du dich mit irgendeinem Schulkameraden unterhältst, mit einem Arbeitskollegen, du kannst aus jedem Gespräch etwas mitnehmen. Und wenn es nur für uns da draußen eine geile Marketing-Posting-Idee ist, ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich mit meinen Kunden spreche, könnte ich einen Redaktionsplan für Social-Media-Marketing aufsetzen. Ich tue es nicht, weil ich müsste dann so viel Geheimnisse verraten. Das möchte ich natürlich nicht. Aber das wäre theoretisch machbar. Und das ist der Punkt, wo ich mir wieder denke, ich glaube, die Leute hören einfach nicht ordentlich hin. Und so glaube ich auch im Verkaufsgespräch.
Mhm. Boom.
Boom.
Wort zum Sonntag.
Yeah.
Wertschöpfung.
Ich bin jemand, ich kaufe total gerne ein und ich merke immer, wann der Verkäufer sich nicht mehr Mühe gibt, mir etwas zu verkaufen. Ich bin dann voll enttäuscht und habe dann auch meistens keine Lust mehr zu kaufen.
Ja. Also, fassen wir das nochmal zusammen. Also, ich glaube, Fragen stellen, zuhören. Lohnt sich. Ja, absolut. Cool.
Übrigens, Fragen stellen auch an uns lohnt sich. Ne? Also jeder, der da draußen eine Frage hat, der vielleicht genau hier auch besprochen werden kann, einfach schicken. Ihr seht, wir behalten das natürlich alles vertraulich und anonym. Ja. Aber einfach mal schreiben, entweder Thomas oder mir, einfach auf Insta oder so. Einfach schreiben und dann können wir dann die nächste Folge darauf eingehen.
Ich werde nochmal ganz kurz, ich möchte nämlich einen Buchtipp loswerden und zwar das ist gerade für die, sagen wir mal, Marketing- und Kreativbranche ein sehr guter Autor und zwar ist das Blair Enns, Win Without Pitching Manifesto und ich habe ein E-Book von ihm gekauft, nachdem ich dieses Buch gelesen habe und dieses E-Book hat geschlagene $150 gekostet. Warum? Weil der Typ gesagt hat, mit diesem Wissen, was in diesem Buch schlummert, wirst du sehr, sehr viel Geld verdienen. Und darum besitze ich die Dreistigkeit, dir dieses Buch für $150 zu verkaufen, obwohl es nur ein E-Book ist. Und ich habe gesagt, alright, I buy it. So, auf jeden Fall. Wenn da das Zeug drinsteht, womit ich richtig viel Kohle mache und ich bin fast durch und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das sehr gelohnt hat. Von daher dazu nochmal die Wertschöpfung genau hinhören und das, was man daraus mitnimmt, umsetzen und mitnehmen und dann lohnt sich das Ganze. Und wenn man das den Kunden verständlich macht, dann wird das Ganze funktionieren. Und dann noch ein kleiner Tipp, der Chris Doe heißt der von The Future. Der macht unglaublich geile Podcasts, hat einen unglaublich guten YouTube-Channel, ist ein wunderschöner Asiate, ist 51 Jahre alt, sieht aus wie Anfang 30 und hat mit 46 angefangen mit Instagram, mit TikTok, glaube ich, auch irgendwie Ende 40 und hat da Millionen, 100.000 Follower. Also wenn es eine Rakete gibt, die man auch egal zu welcher Zeit, in welchem Alter zünden kann, dann ist das dieser Mann Chris Doe mit The Future. Hammerguy, eine große Empfehlung von mir. Right, so, jetzt bin ich das auch los. Und erzähl mir doch mal, Markus, wie sehen deine nächsten Wochen in Dubai aus?
Ja, aktuell ist es so, dass wir hier in Dubai noch eine zweite Firma gründen, damit wir hier auch Angestellte anstellen können. Ich merke, dass es auch hier wichtig ist, Mitarbeiter zu haben. Das steht jetzt ganz, ganz im Vordergrund. Aktuell suchen wir auch noch einen Mitarbeiter, falls jemand zuhört und sich angesprochen fühlt, im Bereich Redakteur. Also wir suchen jemanden, der gerne schreibt, der Redaktionserfahrungen hat in Zeitungen, in Magazinen oder auch in Online-Blogs als Festanstellung remote. Das heißt, hier natürlich tolle Presseeinladungen, Presseevents hat der Redakteur dann natürlich männlich, weiblich und natürlich divers, hat hier die Möglichkeiten, dabei zu sein. Ansonsten sind wir gerade daran, eben das neue Produkt in der Pre-Launch-Phase durch den Start zu bringen. Hier sind die am Wochenende die ersten Onboardings und werden dann die ersten Teilnehmer das neue Training durchlaufen. Im Zuge dessen wird dann langsam auch die Werbekampagne, die ich eben mit Thomas zusammen erstellt habe, dann auch irgendwann veröffentlicht. Mal gucken, auf welchem Channel ich es zuerst mache. Ansonsten große Planung natürlich auch für die Buchparty in Dubai. Gehen jetzt langsam voran. Also ganz, 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 ganz viel. Habe jetzt gerade auch meine große Sommertour schon durchgeplant, bis auf ein Hotelzimmer. In einer Stadt sind alle Zimmer in allen Städten schon reserviert. Das heißt, im Sommer geht es dann 4 Wochen lang wieder durch ganz Deutschland. Kunden werden besucht, Partner werden besucht und natürlich werden auch die ein oder anderen Workshops werden geplant. Hier folgen dann auch noch ein paar dementsprechende Terminankündigungen. Ja, richtig viel. Also es ist tatsächlich momentan sehr, sehr viel bei uns zu tun. Das Jahr hat bei uns sehr, sehr erfolgreich begonnen. Wir haben es im Dezember auch sehr erfolgreich abgeschlossen, weswegen es tatsächlich so ein bisschen chaotisch war zum Jahreswechsel bei uns hier. Aber ja, das Ende des Tunnels, das Licht im Tunnel ist sichtbar und es wird bald wieder ein bisschen ruhiger, sodass man auch wieder ein bisschen mehr mitbekommt. Mein Podcast, Kein Erfolg ist eine Absicht, geht es dann im Februar wieder los. Da gab es eine große Pause, um natürlich auch diesen Podcast hier ein bisschen mehr zu launchen. Und dann wird hier auch wieder ein bisschen was passieren. Ja, wie sieht's bei dir aus? Was gibt's da für Pläne?
Bei uns wird die Hütte brennen. Ab Mitte Februar, denke ich, also die Budgets sind soweit verteilt. Wir haben viel in der Pipeline. Es geht viel um Recruiting. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ein paar neuen Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten. Das wird ganz großartig und wir haben auch neue Produkte und Pakete, die wir launchen werden. Verschiedenste neue Angebote im Content Creation Bereich. Und ja, das wird Content Creation, das wird die neue Herausforderung für das Jahr, denn wir merken auf jeden Fall, dass wenig fette Produktionen anstehen und die Devise vielmehr ist, dass viel Content gebraucht wird, um wirklich sehr, sehr sichtbar auf den sozialen Medien zu sein. Und es ist egal, ob das jetzt LinkedIn, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook und so weiter ist. Das ist völlig wurscht. Es geht, ja, das Jahr steht im Zeichen der Content-Produktion, um sichtbar zu sein, um überzeugend zu sein. Und da diesen Zug dürfen wir nicht verpassen, obwohl wir natürlich gerne mit echt dem fettesten Gear unterwegs sind und fette Filme mit großen Budgets drehen. Aber man muss mit der Zeit gehen und ich denke mal, das bleibt nicht aus, sondern man muss sich anpassen, adapt or die. Und wir werden auch das anbieten, wir werden auch mit dieser Strömung gehen und unsere Kunden mit allem versorgen, was im Videobereich so möglich ist. Von daher, ich gucke auf eine sehr diverse Zukunft und freue mich natürlich, wenn wir uns da auch immer wieder in Zusammenarbeit über den Weg laufen. Ich glaube, das nächste ist die Dachkonferenz für BNI im Juni, glaube ich. Da freue ich mich schon sehr drauf und bin dann erstmal gespannt, wenn du bald unseren gemeinsamen Werbefilm launchst. Und ich bin sehr gespannt, wie du die Leute mit deiner Peitsche aus der Reserve lockst. Das wird sehr, sehr geil. Von daher, ja, liebe Zuhörer, schickt uns gerne Themenvorschläge erstmal. Wollt ihr irgendwas wissen, was wir eventuell diskutieren und beantworten können. Schaut gerne auf unseren Social-Media-Kanälen auf LinkedIn, Instagram und Co. vorbei. Folgt uns und seid immer up-to-date, was wir gerade so machen. Und ja, ich kann nur sagen, ich freue mich aufs nächste Mal und ja, wünsche allen eine wunderbare, erfolgreiche Woche.
Mensch und Maluk, diese Woche ist zu Ende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin eine gute Zeit.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir hoffen, Ihnen hat es bei uns gefallen und Sie hatten einen angenehmen Aufenthalt bei uns an Bord. Im Namen von Mensch und Maluk und der gesamten Besatzung hoffen wir, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis Sie uns ein Like oder Kommentar dagelassen haben. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt, wo auch immer Sie gerade sind, oder aber eine angenehme Weiterreise. Bis zum nächsten Mal.